Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Sie ist ein höchst umstrittenes Projekt, das auch in Deutschland immer mehr in Zweifel gezogen wird. Der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Kanzlerin Merkel verteidigt das Projekt weiterhin. Anders ihr Parteifreund, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Er sagte hier heute Morgen im Deutschlandfunk:
Die Bundesregierung muss zunehmend sehen, dass dieses Projekt spaltet. Innerhalb in Europa, nicht nur von Polen, den Balten, sondern auch gegenüber Frankreich und im transatlantischen Verhältnis. Und wir gewinnen dafür nichts, denn mit unserer Energieversorgung hat das ganze Projekt ja gar nichts zu tun.
Die Gaspipeline Nord Stream 2, sie war heute ein Thema der deutsch-französischen Regierungskonsultationen und sie war auch Thema in Moskau. Dort hat mit Josep Borrell zum ersten Mal seit über 3 Jahren wieder der Außenbeauftragte der EU Russland besucht. Im Gepäck die Kritik an der Pipeline und am Umgang Russlands mit dem Oppositionspolitiker Nawalny. Beim Impfen gegen Corona geht es in Deutschland viel nicht schnell genug voran. Die Kritik richtet sich dann oft an die EU, denn die hat die Verträge mit den Herstellern ausgehandelt. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Versäumnisse eingeräumt, dazu der Bericht aus Brüssel. Vor allem durch Mutationen steigen die Zahlen derzeit schnell, etwa in der Slowakei oder auch in Griechenland. Die Einschätzungen zur aktuellen Lage in Deutschland des RKI hören Sie ebenso hier wie einen Bericht vom Synodalen Weg, der berät über die Rechte der Frauen in der katholischen Kirche. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Genitalverstümmelung von Mädchen und jungen Frauen und wie diese davor besser geschützt werden können. Als Außenminister oder Ministerin, da gehört Reisen eigentlich zur Berufsbeschreibung dazu, aber das ist in Pandemiezeiten anders. Auf einmal werden viele Treffen aus dem eigenen Büro bewältigt und die seltenen Flugreisen und dann wirklich echten Begegnungen unterstreichen die Bedeutung des Austauschs. Den Weg nach Moskau auf sich genommen hat heute Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, ist nach Russland geflogen. Seine Vorgängerin war zuletzt 2017 dort. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland stehen nicht zum Besten. Verschärft hat das zuletzt die Verhaftung und Verurteilung des Oppositionspolitikers Nawalny. Aber auch die russisch-deutsche Pipeline Nord Stream 2 lehnen fast alle anderen EU-Länder ab. Zuletzt hat auch das EU-Parlament erneut den Baustopp gefordert und am Nachmittag wurde dann noch bekannt, dass Russland 3 Diplomaten aus EU-Ländern ausweist. Frage daher an unseren Korrespondenten Tilko Gries in Moskau. Russland weist 3 Diplomaten aus. Warum?
Das russische Außenministerium hat heute Nachmittag übrigens, nachdem schon erste Gerüchte auftauchten darüber, eine Erklärung veröffentlicht und auf seiner Internetseite. Und darin heißt es, 3 Diplomaten aus den 3 Ländern, Polen, Schweden und Deutschland, hätten an den Demonstrationen am 23. Januar teilgenommen. Diese Demonstrationen, zu denen hatte Nawalny und seine Anhänger hatten dazu aufgerufen. Sie haben in etwa 100 Städten stattgefunden. Es geht in diesem Zusammenhang um konkret 2 Städte, nämlich um St. Petersburg und um Moskau. Ich unterstreiche, dass das russische Außenministerium behauptet, die Diplomaten hätten daran teilgenommen. Die EU-Botschaft behauptet wiederum oder entgegnet dem, widerspricht dem und sagt, die Diplomaten hätten beobachtet. Und das ist ja in der Tat auch gelegentlich ihre Arbeit, sich herauszubewegen aus den Botschaften und zu schauen, was im Leben der Russinnen und Russen passiert. Und was passiert nun? Diese 3 Diplomaten haben einige Tage Zeit und werden ihre Koffer packen müssen und werden dann zurückfliegen in ihre Heimathauptstädte.
Diese Ausweisung am Tag des Besuchs eben von Josep Borrell, was sagt das über die Beziehung aus zwischen der EU und Russland?
Es kann gewertet werden als ein Beleg dafür, dass das stimmt, was Josep Borrell heute Mittag hier in Moskau gesagt hat, nämlich, dass die Beziehungen tatsächlich auf einem Tiefpunkt seien, sehr schlecht seien. Diesen Eindruck konnte ich auch einmal mehr gewinnen. Angesichts der Atmosphäre in dieser Pressekonferenz, da gab es wenig Gemeinsamkeiten, vielleicht von der einen Ausnahme abgesehen. Da ging es um den Impfstoff Sputnik V, für den Josep Borrell sich wünschte, dass er auch in der Europäischen Union zugelassen werden würde. Aber ansonsten in all den üblichen und bekannten, schon seit vielen Jahren bekannten Streitfragen, plus jetzt hinzugekommen noch einmal die Verschärfung der Auseinandersetzung um den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, all das ist eine lange Kette von Streits, von tiefen Zerwürfnissen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten wiederum und Russland auf der anderen Seite. Und dieser Zeitpunkt, drei Diplomaten auszuweisen und es bekannt zu geben, just in dem Moment, in dem Gespräche laufen, eines Gastes, eines hohen Gastes aus Brüssel, der ist sicherlich wohl gewählt und ein Zeichen. Ein Zeichen, dass Russland bereit ist, das ja genauso gewertet zu wissen, nämlich als eine Ansage an Europa.
Ein Streitpunkt zwischen der EU und Russland ist ja die Gaspipeline Nord Stream 2. Wie wurde das heute thematisiert?
Das hat in der Öffentlichkeit oder in dem, was an Verlautbarungen bekannt gegeben wurde, von beiden Seiten heute keine Rolle gespielt. Das ist vielleicht eine kleine Überraschung, weil es doch eine längere Diskussion und auch eine schärfere Diskussion in den vergangenen Tagen noch einmal gegeben hat. Allerdings muss man schon sagen, auch nicht so sehr von russischer Seite, sondern innerhalb der Europäischen Union, zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und anderen Staaten. Die russische Haltung ist unverändert. Sie wollen die Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu Ende bauen, notfalls auch auf eigene Kosten und haben dazu ja verschiedene Schritte unternommen, logistischer Art, technischer Art, um die letzten Kilometer, die letzten 130, 140 Kilometer zu Ende zu bauen.
Nochmal zu Alexei Nawalny, der war ja am Dienstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Auch heute stand er wieder vor Gericht. Wie ist da der Zwischenstand?
Das ist das zweite von drei Verfahren, die anhängig sind gegen Alexei Nawalny. In diesem Fall geht es um den Vorwurf der Verleumdung eines Weltkriegsveteranen, also eines heute über 90-jährigen Mannes, der im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee gekämpft hat. Dieses Verfahren ist heute nicht zu Ende gegangen. Es ist vertagt worden auf den 12. Februar. Es wird am Ende möglicherweise eine Geldstrafe oder eine Arbeitsstrafe gegen Alexei Nawalny geben. Das ist ein Prozess, der sowohl Nawalny wiederum eine Bühne bietet, aber auch nur ein weiteres Beispiel dafür ist, dass viele Vorwürfe gegen den Oppositionspolitiker nicht in jedem Punkt so recht von außen nachvollziehbar sind.
Tilko Grief live aus Moskau über den Besuch des Außenbeauftragten der EU Borrell in Moskau und die russische Ausweisung dreier EU-Diplomaten aus Russland. Und diese Nachricht von diesen Ausweisungen, die kam am Nachmittag während einer Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats. Deutschland und Frankreich sehen sich ja als besondere Partner. Es gibt regelmäßige gemeinsame Regierungskonsultationen. Die heutige Sitzung fand online statt. Klaus Remme hat die anschließende Pressekonferenz verfolgt. Wie waren dort die Reaktionen auf die Ausweisungen der drei Diplomaten?
Ja, es ist, wie Sie sagen, Herr Brandau, man hatte keine große Zeit hier zu formulieren und lange darüber nachzudenken. Die Nachricht, die platzte in die Beratungen. Natürlich war es Thema in der anschließenden Pressekonferenz, die kurz nach 16 Uhr begann. Und die Bundeskanzlerin formulierte ihre Position zur jüngsten diplomatischen Eskalation so.
Wir halten diese Ausweisung für ungerechtfertigt und glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade in Russland zu beobachten ist.
Die Tonlage des französischen Präsidenten zu dieser Angelegenheit ähnlich. Er verwies auf die gesamte Causa Nawalny, als er auf die Ausweisungen zu sprechen kam.
Ich verurteile aufs Schärfste von Anfang bis Ende, was hier passiert ist. Ich denke, politische Spannungen können so nicht behandelt werden und ich erkläre mich solidarisch mit den drei Ländern, deren Diplomaten ausgewiesen wurden. Und ich werde auch weiterhin hier eine ganz klare und entschlossene Botschaft hier an Russland richten zu diesem Thema.
Ja, soweit die beiden Stellungen zu dieser jüngsten Eskalation, Herr Brandau.
Das war ja die Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats. Das waren also die inhaltlichen Schwerpunkte. Was waren da heute die Ergebnisse?
Also, weil Sie eben auch mit Tilko Gries in Moskau über Nord Stream 2 gesprochen haben, man war natürlich gespannt, wie deutlich Emmanuel Macron seine Position, möglicherweise seinen Widerstand zu Nord Stream 2 auch vor Kameras und Mikrofonen formulieren würde. Man habe intensiv über das Thema gesprochen, sagte Angela Merkel in der Pressekonferenz. Und ich glaube, die Bundesregierung kann aufatmen. Angela Merkel kleidete das Thema in den Zusammenhang von Sanktionen, die Washington ja verhängt hat, weil ihnen die Pipeline auch nicht passt. Hören wir mal zu.
Das ist auf der einen Seite ein Wirtschaftsprojekt, auf der anderen Seite hat es politische Implikationen und es spielt im transatlantischen Bereich eine große Rolle. Was die beiden Administrationen anbelangt, so werden wir natürlich in das Gespräch eintreten. Aber ich glaube, politische Meinungsverschiedenheiten über exterritoriale Sanktionen zu regeln, halte ich auch nicht für einen guten Weg. Ich habe das immer wieder gesagt. Und deshalb sind vielleicht die Differenzen gar nicht so groß, wie sie erscheinen mögen.
Da sprach Angela Merkel, Herr Brandau, ja schon in Kenntnis der Gespräche, und Emmanuel Macron hat sich aus meiner Sicht erstaunlich konziliant geäußert. So deutlich wie nie zuvor hat er eigentlich zu Nord Stream 2 gesprochen. Er kleidete das Ganze in den Zusammenhang der Energiewende, die man dringend brauche. Er sagte, Gas werde eine wichtige Rolle spielen als Brückentechnologie, in Klammern für Deutschland eine größere Rolle als für Frankreich. Aber zum Thema Pipeline so viel.
Ich habe dieses Thema am Anfang in Frage gestellt. Wir haben uns abgesprochen und ich bin jetzt solidarisch. Mittellangfristig wird dieses Problem gelöst sein und das Projekt wird abgeschlossen sein.
Also man kann wohl erwarten, dass aus Frankreich in Zukunft weniger skeptische Worte kommen. Ob das die Spaltungstendenzen in der EU völlig befriedet, ist eine ganz andere Frage. Und die Differenzen mit Washington, die werden zunächst einmal bleiben.
Von der Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats berichtete Klaus Remme. Vielen Dank dafür. Und damit blicken wir auf die Corona-Lage. Gut 12.000 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter heute gemeldet. 12.908 sind es genau. Das sind gut 1.000 weniger als vor einer Woche. Doch dieser leichte Rückgang, er könnte angesichts der Variation der Mutation des Virus trügerisch sein. Denn diese Mutationen, sie breiten sich auch in Deutschland immer weiter aus. Aus Berlin der Bericht von Johannes Kuhn.
Erstmals seit vergangenen Oktober liegt der Inzidenzwert im Bundesdurchschnitt bei 80, wenn auch mit starken regionalen Unterschieden. Das politisch ausgerufene Ziel, unter 50 zu kommen, rückt also näher. Zugleich aber warnt Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, vor den kursierenden Virusmutationen, speziell vor B117. Das mutierte Virus also, das zunächst in Großbritannien festgestellt wurde.
B117 ist bislang in 13 Bundesländern nachgewiesen worden. Das ist der Stand von Anfang der Woche. Und diese Variante B117 macht zurzeit in Deutschland einen Anteil von etwas weniger als 6% aus. B117 wurde in den letzten Wochen auch immer häufiger nachgewiesen.
Weil das Virus einen um 0,5 höheren Reproduktionswert hat, also deutlich ansteckender ist, kann es sich schneller verbreiten. In Dänemark macht das mutierte Virus inzwischen 30% der Neuinfektionen aus, in Portugal sogar 60%. Und im benachbarten Österreich verbreitet sich in Tirol die zuerst in Südafrika aufgetretene Corona-Variante. Sie schwächt Laborversuchen zufolge die Wirkung einiger Impfstoffe. Wielers Fazit?
Diese Varianten haben diesem Virus einen Boost gegeben und darum müssen wir wirklich ganz konsequent weiter dafür Sorge tragen, dass sie sich nicht so stark ausbreiten.
Was das für die Corona-Maßnahmen bedeutet, müssen am kommenden Mittwoch Kanzlerin und Ministerpräsidentenrunde entscheiden. Man könne nicht den ganzen Winter im Lockdown bleiben, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn vor wenigen Tagen gesagt. Heute formulierte er es so.
Jetzt geht es darum, mit Augenmaß den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Weg mit der richtigen Geschwindigkeit aus dem Stillstand zu finden.
Das richtige Augenmaß braucht Zeit, so die Botschaft von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz. Bis zur Bund-Länder-Schalte seien es noch einige Tage, die benötige man auch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. SPD-Familienministerin Franziska Giffey erklärte, wenn es im positiven Sinne weitergehe, müsse im Februar in Schulen und Kitas schrittweise gelockert werden. Und zwar nach einem bundeseinheitlichen Stufenplan. Eine allgemeine Öffnungsstrategie haben bislang Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgelegt. Thüringen kündigte dies heute ebenfalls an. Laut dem letzten Corona-Beschluss muss auch Kanzleramtschef Helge Braun bis zum Mittwoch einen Stufenplan zur Öffnung vorlegen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält Lockerungen ab Mitte des Monats nur im Kita- und Grundschulbereich für möglich. Der SPD-Gesundheitspolitiker heute bei Welt TV.
Hier muss dann allerdings auch die Sicherheit der Schüler, der Lehrer und der Eltern gewährleistet sein. Das heißt, ich würde dann auch vorschlagen, dass die Grundschullehrer bevorzugt geimpft werden, dass es zum Wechselunterricht kommt in den Grundschulen. Das ist schwer, aber das muss gemacht werden.
Eine bevorzugte Lehrerimpfung lehnt wiederum Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, ab. Er sagte im WDR, Studien hätten ergeben,
dass zwar die Lehrer subjektiv das Gefühl haben, dass sie sehr gefährdet sind, dass diese Gefährdung sich aber in den objektivierbaren Zahlen nicht so darstellt. Das muss man so sagen.
Vorgezogen bei der Impfung werden ab Montag Erwachsene unter 65, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Denn der nun eintreffende Impfstoff von AstraZeneca wird Älteren nicht verabreicht. Man befinde sich bereits auf dem Weg aus der Pandemie, so Spahn. Angesichts der stockenden Impfstoffversorgung bis April warnte er allerdings erneut vor harten Wochen.
Stockende Impfversorgung, wie gerade im Beitrag von Johannes Kuhn gehört. Die Schuld daran geben viele der EU-Kommission und deren Präsidentin Ursula von der Leyen. Die Kommission hatte die Bedingungen mit den Pharmaunternehmen ausgehandelt. Nun hat sich Ursula von der Leyen auch zu diesen Vorwürfen geäußert. Unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter berichtet.
Die Angriffe auf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wegen ihrer Rolle bei der Impfstoffbesorgung sind immer heftiger geworden. In einem Interview, das sie mehreren europäischen Medien, darunter der Süddeutschen Zeitung, gegeben hat, gibt sie Fehler zu, bemüht sich aber auch, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen hat von der Leyens Behörde bei 6 Herstellern für die 27 EU-Staaten bestellt. Doch die Konzerne kommen mit der Lieferung nicht wie erhofft oder vorgesehen nach. Großbritannien, Israel und die USA liegen vorne. Bei der Bestellung habe man sich sehr auf die Entwicklung des Vakzins fokussiert, sagt von der Leyen und räumt ein, dass man noch mehr hätte im Blick haben müssen.
Rückblickend hätten wir stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen. Neue Lieferketten aufbauen, die Fertigung hochfahren. Das hätten wir früher machen können.
Trotzdem zeigt sich von der Leyen in dem Interview skeptisch gegenüber nationalen Alleingängen bei der Impfstoffbestellung. Sie wolle es sich gar nicht ausmalen, sagt sie, was es für Europa heißen würde, wenn nur einige Mitgliedstaaten Zugang zum Impfstoff hätten, und spielt dabei auf die Konsequenzen für den Binnenmarkt und die Einheit der EU an. Die Verzögerungen erklärt von der Leyen mit prozeduralen Faktoren, erwähnt, dass Großbritannien das erste Vakzin innerhalb von 24 Stunden mit einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht habe, womit auch die Haftung von Unternehmen auf die Regierung übergehe. Gegen diesen Weg habe sich die EU richtigerweise entschieden, meint von der Leyen, und begründet das auch mit der Verantwortung gegenüber gesunden Personen, denen man eine biologisch aktive Substanz spritze.
Oft wird auch Israel als Vorbild genannt, und ich finde das Tempo dort beeindruckend. Aber Israel gibt dafür den Unternehmen die persönlichen Gesundheitsdaten der Geimpften. Und so etwas würden wir in der EU niemals machen.
Von der Leyen erläutert, dass es als Bund von 27 Staaten auch länger dauere, einen Vertrag mit einem Pharmahersteller zu treffen, als im Alleingang. Dennoch sei dieser europäische Ansatz richtig. Die Behördenchefin gibt implizit zu, falsche Erwartungen geweckt zu haben bei denen, die auf eine schnelle Impfung gehofft hatten.
Wenn ich gewusst hätte, welche Schwierigkeiten wir nun mit den Schwankungen in der Produktion haben, hätte ich tatsächlich warnen sollen, dass am Anfang nicht alles glatt laufen wird. Wir hätten den Menschen erklären sollen, dass es vorangeht, aber langsam, und dass es bei diesen komplett neuen Verfahren Probleme und Verzögerungen geben wird. Aber wir haben unterschätzt, welche Komplikationen auftreten können.
Aus Sicht von der Leyen hätte sich ihre Behörde bei diesen Verfahren auf einen unsteten Prozess am Anfang einstellen müssen. Auf besonders heftige Kritik stieß vergangene Woche, dass die Kommission kurzzeitig Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland ins Auge gefasst hat. Die Brüsseler Behörde hatte nämlich Exportkontrollen für die in der EU produzierten Corona-Impfstoffe gestartet. Dabei stand zeitweise im Raum, eine Notfallklausel im sogenannten Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags mit dem Vereinigten Königreich zu nutzen. Damit wären ausnahmsweise Kontrollen an der Grenze möglich geworden, die wegen des brüchigen Friedens auf der Insel eigentlich unbedingt vermieden werden sollen. Die Kommission stoppte daraufhin den Plan nach scharfem Protest aus Irland und Großbritannien.
Vorige Woche hätten wir nicht einmal darüber nachdenken dürfen, das Protokoll teilweise außer Kraft zu setzen. Ich bedauere das.
Ganz am Ende aber habe das Kollegium dann einer guten Lösung zugestimmt, sagte von der Leyen.
Der Bericht aus Brüssel von Paul Vorreiter. Der Deutschlandfunk, Sie hören die Information am Abend. Es ist jetzt 18.28 Uhr. Frauen stehen in der katholischen Kirche bekanntlich eine ganze Reihe von Posten nicht zu. Und so sehr Papst Franziskus auch als Reformpapst gelten mag, dass Frauen als Priesterin geweiht werden können, scheint nach wie vor schwer denkbar. Doch genau darüber diskutiert in diesen Tagen der synodale Weg der katholischen Kirche. Klaus Hofmeister berichtet.
Frauen sind in der katholischen Kirche dauerhaft vom Priestertum ausgeschlossen. Das hat Papst Johannes Paul II. 1994 dekretiert und jede weitere kirchliche Diskussion darüber für beendet erklärt. Die Zeit für solche Denkverbote scheint allerdings vorbei zu sein. Das zeigen die Gespräche beim synodalen Weg und man kann das als einen Fortschritt an innerkirchlichem Freimut werten, wenn auch damit die alten traditionellen Argumente nicht aus der Welt sind. Bischof Voderholzer aus Regensburg begründete, warum auch heute nur ein Mann Christus am Altar repräsentieren könne. Es brauche diese natürliche Ähnlichkeit.
Warum gehen wir davon aus, dass beim Passionsspiel in Oberammergau Christus natürlich von einem Mann, Maria hingegen von einer Frau dargestellt wird? Selbstverständlich ist die Eucharistie kein Passionsspiel, aber es gibt sehr wohl Berührungspunkte, Stichwort Liturgie als Theatrum Sacrum, und in den Einsetzungsworten macht sich der Priester tatsächlich auch die Worte Christi zu eigen.
Der Priester als besonderer Repräsentant Christi im heiligen Theaterspiel, dem Theatrum Sacrum der Messe. Der Widerspruch kam prompt, denn eine solche Überhöhung des Priesteramtes kann gefährlich werden. Ute Leimgruber, Theologin aus Regensburg.
Also wir haben etliche Missbrauchsgeschichten, in denen der Priester sagt, ich als Priester weiß, was der Wille Gottes ist und ich kann in dieser Person an dir genau diese sexualisierte Gewalt vollziehen. Also hier wird spiritualisierte Gewalt und sexualisierte Gewalt verbunden und legitimiert mit dieser priesterlich sexualisierten Amtsgewalt.
Der unheilvolle Zusammenhang von Macht und Missbrauch durch Priester war ja nicht zuletzt ein Anlass für den synodalen Weg. Nun kamen dort erstmals auch Missbrauchsopfer ausführlich zu Wort. Sie werden von jetzt an als Berater den Reformprozess begleiten. Gerade beim Priestertum der Frau zeigt die Debatte, wie weit die traditionellen kirchlichen Argumentationsmuster und das aktuelle Bewusstsein auseinanderdriften. Die junge Delegierte Svenja Stumpf brachte das so auf den Punkt.
Also ich höre das an als eine Frau, die jetzt in der Welt groß werden darf, zum Glück, wo das fast keine Rolle mehr spielt, was ich für ein Geschlecht habe. Deswegen gerade so Ihnen, Bischof Vorderholzer, wenn man das von außen objektiv betrachtet, das einfach komplett nicht mehr nachvollziehbar ist, wie da manche Sprünge getan werden und so in sich Dinge verdreht werden.
Gibt es Auswege aus diesem Dilemma angesichts der kirchlichen Festlegung, Frauen eben nicht zu weihen? Kardinal Marx von München will Priesteramt und Leitungsämter entkoppeln und so den Frauen Türen öffnen.
Man verknüpft das ja. Und sagt nur, der Repräsentant in der Eucharistie ist auch derjenige, der die Kirche leitet. Und da komme ich dann natürlich zu dem Schluss, also können nur Männer die Kirche leiten. Das kann ja nicht sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Zukunft irgendeine Perspektive ist.
Mehr Frauen in Leitungspositionen, dazu liegen beim synodalen Weg eine Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch. Andere Handlungsempfehlungen möchten Frauen im Predigtdienst sehen. Auch die Sexualmoral steht auf dem Prüfstand, unter anderem mit dem Wunsch nach Segnungen für homosexuelle Menschen. Ob vom synodalen Weg am Ende außerdem ein Votum an den Papst geht, Frauen doch als Priesterinnen zuzulassen, das ist offen. Dazu wäre laut Satzung auch eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nötig. Wegen des Online-Formats waren bei dieser Tagung keine Beschlüsse möglich. Frühestens im Herbst können dann erste Reformen formell behandelt werden.
Der Bericht von Klaus Hofmeister. Und zum synodalen Weg und zum Stand der Debatte können Sie auch einen Kommentar hören hier ab 19.05 Uhr. Sommerzeit, die Reise geht in das Land, von wo Eltern oder Großeltern nach Deutschland gekommen sind. Eine Reise, die für Mädchen immer wieder mit einer Körperverletzung endet, wenn sie mit in eine Region reisen, in der die weibliche Genitalverstümmelung Tradition ist und auch heute noch durchgeführt wird hunderttausendfach. Morgen ist der internationale Tag gegen die Genitalverstümmelung und mit einem neuen Dokument will Familien- und Jugendministerin Franziska Giffey gegen dieses grausame Ritual vorgehen. Der Bericht aus Berlin von Helene Nikita Schreiner.
Ein kleines, blaues, 8 Seiten starkes Heftchen, im Reisepassformat und mit offiziellem Bundesadler auf dem Cover. Mit diesem Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey Beschneidungen an Frauen in Deutschland verhindern.
Wir wollen handeln gegen eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auf der Welt. Und wir wollen gegen eine archaische Straftat gegen Mädchen und junge Frauen vorgehen, die ihr ganzes Leben, ich will schon fast sagen, zerstört.
Deswegen hat das Bundesfamilienministerium zusammen mit dem Justizministerium, dem Innenministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Gesundheitsministerium nun diesen Schutzbrief erarbeitet. Dafür ist der Schutzbrief gedacht, Mädchen vor Genitalverstümmelung in ihren Herkunftsländern, wo sie oft bei Ferienaufenthalten durchgeführt werden, aber auch in Deutschland, zu schützen. Trotz Fortschritt bleibt Giffey realistisch. Der Schutzbrief allein wird weibliche Genitalverstümmelung nicht verhindern.
Aber es ist eine gemeinsame Anstrengung um Aufklärung von Seiten der Bundesregierung, aber auch der uns als Partner verbundenen Communities und auch Organisationen, die sich seit Jahren für die Frauenrechte einsetzen.
Eine davon ist Gladys Avo. Sie ist Pädagogin und hat am Schutzbrief mitgearbeitet. Außerdem berät sie in Deutschland lebende Familien, deren Familien in ihren Herkunftsländern sie zu Genitalverstümmelungen ihrer Töchter drängen wollen. Für sie ist besonders die praktische Bedeutung des Schutzbriefes wichtig, denn er mache deutlich, dass Genitalverstümmelungen in Deutschland eine Straftat sind, die neben Freiheitsstrafen auch den Verlust der Aufenthaltsgenehmigung zur Folge haben können.
Aber so einen Schutzbrief
kann man dann Fotos davon machen, über WhatsApp schicken. Das ist sehr wichtig für die Familie, für die Mütter.
Mit dem Schutzbrief hätten die betroffenen Frauen und Mädchen nun endlich etwas in der Hand, das sie ihren Familien zeigen können. Denn bei Familienfeiern im Herkunftsland ist der Druck oft groß, diese Tradition fortzuführen.
Ich sehe die Gesichter meiner Frauen schon in den Communities, wenn ich komme. Und ich habe gesagt, irgendwann werden wir etwas schaffen. Ich freue mich schon sehr, wenn ich wiederkomme und sage, siehst du, das hat ein bisschen gedauert, aber es ist da. Du kannst jetzt was machen. Du bist nicht allein. Wir haben deine Geschichte weitergegeben und die Regierung hat etwas gemacht.
Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit rund 200 Millionen Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung und Beschneidung betroffen. In Deutschland leben knapp 68.000 Frauen, die eine Genitalverstümmelung durchlitten haben. Gleichzeitig sind, laut Bundesfamilienministerium, fast 15.000 hier lebende Mädchen von einer Beschneidung bedroht. Die meisten von ihnen kommen aus Eritrea, Somalia, Indonesien, Ägypten und Nigeria.
Ein neuer Schutzbrief soll Genitalverstümmelungen verhindern. Aus Berlin der Bericht von Helene Nikita Schreiner. Blicken wir zum Ende der Sendung in die Türkei. Seit etwas mehr als einem Monat gehen dort Studierende auf die Straße. Die Proteste richten sich gegen eine Entscheidung von Staatspräsident Erdogan, an der renommierten Istanbuler Bosporus-Universität einen neuen Rektor einzusetzen. Die Polizei geht gegen diese Proteste immer wieder gewaltsam vor, unter anderem mit Gummigeschossen und Tränengas. Inzwischen hat sich auch die EU eingemischt und die türkischen Behörden aufgefordert, friedliche Proteste zuzulassen. Doch Erdogan bezeichnet die Protestierenden durchweg als Terroristen. Christian Bustgereis berichtet.
Der Protest beschränkt sich längst nicht mehr auf den Campus der Istanbuler Boğaziçi-Universität, wie die Bosporus-Universität auf Türkisch heißt. Trotz eines Demonstrationsverbots, das mit der Corona-Pandemie begründet wurde, gehen Studierende vor allem im säkularen Stadtteil Kadıköy auf die Straße.
Heute haben sich hier Studenten der Boğaziçi-Universität oder kommt die Polizei und weitere türkische Studenten und Jugendliche versammelt, um gegen den Druck der Regierung, den sie hier gerade erleben, gegen die Unis und die Studenten zu protestieren. Wir wollen, dass der Rektor, der an unserer Uni ernannt wurde, zurücktritt. Wir akzeptieren keine staatliche Aufsicht.
Vor der Staatsgewalt allerdings muss der junge Mann schnell flüchten, denn die rückt gerade mit Tränengas an. Wir haben ein Recht darauf, friedlich zu protestieren, regt sich eine Studentin auf, die selbst an einer anderen Universität als der Boğaziçi studiert, aber mitprotestiert.
Ich stehe an der Seite meiner Freunde, weil ich das ungerechte Vorgehen gegen ihre Uni nicht unterstütze. Einer meiner Freunde wurde festgenommen. Deshalb bin ich hier und stehe meinen Freunden zur Seite.
Aus Sicht von Staatspräsident Erdogan sind die meisten, die hier demonstrieren, nichts weniger als Terroristen. Und wohl auch diese hier. Tausende Istanbuler, die abends an ihren Fenstern auf Kochtöpfe schlagen, um die Protestierenden zu unterstützen. So wie bei den legendären Gezi-Protesten 2013 auf dem Istanbuler Taksimplatz. Erdogan macht das nervös.
Seid ihr Schüler, seid ihr Studenten oder seid ihr Terroristen? Dieses Land wird Ereignisse wie damals im Gezi-Park nicht noch einmal erleben.
Doch gerade davor scheint die Regierung Angst zu haben. Die Unzufriedenheit im Land ist groß, auch wegen Corona und der lang andauernden Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit und ständig steigenden Preisen. Entsprechend dünnhäutig hat die Regierung unter anderem auf einen Appell des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell reagiert, das Recht auf friedliche Proteste nicht einzuschränken. In einer Erklärung des türkischen Außenministeriums heißt es, niemand dürfe sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen.
Most recently,
Erdogans Sprecher Fahrettin Altun sprach bei Twitter auf einem dramatisch klingenden Musikteppich von gewalttätigen Protesten einer kleinen radikalen Minderheit mit der Nähe zu Terrororganisationen. Radikalität ist aber vor allem beim Staat und seinen Vertretern zu finden, in Form von Gummigeschossen und Tränengas durch die Polizei und verbaler Geschosse von Seiten mancher Politiker. So beschimpfte Erdogans de facto Koalitionspartner Devlet Bahçeli von der ultranationalistischen Partei MHP im Kurznachrichtendienst Twitter die Studierenden so wörtlich als giftige Schlangen, deren Köpfe zermalmt werden müssten. Twitter löschte daraufhin diesen Tweet. Lösen ließe sich der Streit um den neuen Rektor Melih Bulu ziemlich einfach, nämlich so, wie es die Studentin Aykes Retschber fordert.
Unsere Erwartung an Melihbulu ist, dass er nach all diesen Ereignissen zurücktritt und, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört, etwas Gutes für die Universität tut, indem die, wie gewohnt, ihren Rektor wieder selbst wählen kann.
Selbst wenn der Rektor dazu bereit wäre, Staatspräsident Erdogan würde das wohl nicht zulassen.
Studierende protestieren gegen die Ernennung eines Rektors an einer Uni in Istanbul durch Präsident Erdogan. Der Bericht von Christian Buttgereit. Und das waren die Informationen am Abend an diesem Freitag. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und kommen Sie gut ins Wochenende.